Wie schnell die Zeit vergeht. Vor knapp ein bisschen mehr als einem Jahr saßen wir hier zu dritt in der gleichen Konstellation zusammen für die allererste Ausgabe von Die Zuversichtlichen. Das Ziel war klar, Mut machen für Veränderungen, zeigen, wie konkret der Weg aussehen könnte für eine Wirtschaft innerhalb der planetaren Grenzen, den Kopf aus dem Sand ziehen, über bestehende Lösungen reden, anstatt sich in ewigen Debatten im Kreis zu drehen. Nun, einerseits hätten wir nicht gedacht, dass wir damit auch so viel Resonanz stoßen. Die Zuversichtlichen war ursprünglich mal nur für 3 Ausgaben angesetzt und jetzt sind wir schon in der 6. Und das Studio wird immer voller, der Stream ebenfalls, das freut uns natürlich enorm. Andererseits hätten wir aber auch nicht gedacht, dass die Gegenargumente immer absurder werden. Wir haben gedacht, wir setzen uns einfach mal zusammen für 3 Ausgaben mit wechselnden Autoren, erklären, wie die Sache läuft, wie der Weg aussieht, Deutschland macht sich auf den Weg und dann ist alles erledigt. Aber so einfach ist es natürlich nicht. Die Welt, sie läuft anders und vor allem läuft sie gerade auch in eine andere Richtung. Das Pendel schlägt zurück. Schauen wir in die USA oder auch hier nach Europa, sehen wir, dass fest vereinbarte Umweltziele und Regulationen gerade wirklich unter Beschuss sind und hart daran gearbeitet wird, diese wieder aufzulösen. Und das Argument, das dafür meistens ins Feld geführt wird, ist einfach, dass wir gerade zu viele Krisen haben. Die Krisen stapeln sich wortwörtlich und der Tenor so, jetzt müsse erstmal wieder die Wirtschaft und vor allem der Standort im Fokus stehen. Und das ist natürlich fatal. Keine Frage, wir brauchen einen gesunden Standort, sonst haben wir überhaupt keinen Gestaltungsspielraum. Aber bei diesem Gedanken dann Wirtschaft und Nachhaltigkeit gegeneinander auszuspielen, das ist natürlich höchst fatal und in unseren Augen auch ziemlich unsinnig. Und genau darum soll es gehen in dieser Ausgabe, wie besteht Nachhaltigkeit in so einer Zeit der Krisen? Und was kann man den immer absurder werdenden Gegenargumenten eigentlich entgegenstellen? Und damit herzlich willkommen zu Graslutscher Meets Frosch 2.0, sozusagen unsere kleine Jubiläumsausgabe mit der Originalbesetzung von damals. Direkt neben mir der zweifache Spiegel-Bestseller-Autor Jan Hegenberg am lauten Lachen zu erkennen, das er heute bestimmt noch ein paar Mal mit einfließen lassen wird. Leidenschaftlicher Blogger zur Ernährungswende, zur Mobilitätswende und zur Elektrizitäts- oder zur Energiewende. Mit dem Gepäck sein neuestes Buch Klima-Bullshit-Bingo. Hier links neben mir zu sehen, das grüne Buch, das giftgrüne Buch. Ich glaube, er hat sich genau überlegt, wie er sich absetzen kann von dem Buch daneben. Das ist ein Autor, nämlich auch wieder hier in der Runde sitzt, jedes Mal mit dabei. Reinhard Schneider, Inhaber von Werner und Merz, Autor von Die Ablenkungsfalle, die versteckten Tricks der Ökologiebremse und natürlich leidenschaftlicher Umsetzer einer nachhaltigen Wirtschaft. Herzlich willkommen, ihr beiden.
Dankeschön.
Mein Name ist Zackes, ich freue mich enorm auf die Moderation. Wie immer werden wir uns am Schluss mindestens 10 Minuten Zeit nehmen für Fragen aus dem Studio und vor allem auch aus dem Livestream. Also bis zum Schluss dranbleiben und am besten jetzt schon mal die Fragen in den Chat packen. Ja, was hat sich verändert? Also ich merke, Reinhard, du bist immer lockerer geworden, mittlerweile ohne Jackett im Vergleich zur ersten Ausgabe. Aber Jan, genau der gegengesetzte Trend, immer förmlicher.
Ja. Ja, ich habe gedacht, irgendwas muss man jetzt seriöser machen. Ich finde zu wenig Gehör ansonsten.
Ja, da wollte ich gerade schon ansetzen, ne? Zu wenig Gehör finden. Hättet ihr erwartet, dass wir jetzt tatsächlich so ein Jahr, einen Monat später hier wieder zusammensitzen und dann über die Themen reden werden, über die wir reden müssen?
Ja, jetzt in der Form natürlich nicht, ne? Also ich habe natürlich so ein bisschen... Ist mit eingepreist. Man sollte ja nie irgendwie losgehen und sagen, okay, das wird schon alles auf jeden Fall gut werden in den nächsten 12 Monaten oder sowas. Aber das ist, ja, diese Absurditätsgrade irgendwie erreicht, das war schon ein bisschen erschütternd. Deswegen, ja, also die Farbe habe nicht ich ausgesucht. Meine Verlegerin hat gemeint, komm, wir machen was richtig Verrücktes. Und ich habe gesagt, na gut, okay, ich habe ja keine Ahnung von Farben. Lass uns das nehmen. Und wir haben gewettet, ob es eine gute Idee ist. Und 2 Leute haben mir geschrieben, dass sie das Buch nur gekauft haben, weil es so geleuchtet hat in der Buchhandlung im Bahnhof. Deswegen habe ich die Wette verloren. Aber ja, wir brauchen, glaube ich, gerade ein bisschen Aufmerksamkeit für die Lösung und auch... Ja, generell für Sachlichkeit im Allgemeinen habe ich das Gefühl, weil man kann natürlich mal auf alles ganz sachlich reagieren, aber ab einer gewissen kritischen Masse von Menschen, denen Sachlichkeit gar nichts mehr zählt und bei denen ja auch Wahrheit nichts mehr zählt, dann wird es natürlich sehr, sehr schwierig.
Da werden wir nachher noch tiefer einsteigen. Erstmal zu dir, Reinhard. Was ist da schiefgelaufen? Du hast ja extra ein Buch geschrieben, um die ganzen Tricks aufzudecken, zu sagen, wie wir auch vor allem als Endverbraucher und VerbraucherInnen getäuscht werden. Eigentlich hast du dir ja schon alles gesagt. Wir könnten wissen, wie es läuft, und trotzdem geht es genau in die andere Richtung.
Tja, wir hätten es vielleicht doch von Anfang an auch ins Amerikanische übersetzen lassen müssen. Dann wäre vielleicht Donald nicht gewählt worden. Aber Spaß beiseite. Natürlich ist es so, dass die Macht des Rollbacks und der Protagonisten, die das systematisch treiben, von vielen unterschätzt wurde. Also ich hätte es mir auch nicht träumen lassen, dass Donald Trump zu einem riesigen Vorsprung die Wahlen gewinnt mit den sehr einfachen Angeboten und Suggestionen und dem manipulativen Vorgehen gegen ökologische Vernunft. Und von daher, es geht auch darum, dazu zu lernen, wie in einer Situation der Polarisierung, der Zuspitzung Menschen überhaupt noch ansprechbar sind, um sie in einen Dialog hineinzubekommen, wenn es gerade zur Mode wird, über die Polarisierung, das Destruktive, sich auch irgendwie zu profilieren. Ja, muss man nur auf die deutsche Politik gucken und wie die Koalition zu Ende kam. Und das ist natürlich schockierend, weil das so ein Klima auch schafft, des Lagerdenkens, der latenten Aggression. Und da hören die Leute nicht zu, sondern reduzieren sich eher so auf die bekannten Reflexe, auch wenn die dann Angst kriegen, auch in der normalen Bevölkerung, was kommt jetzt, die große Unsicherheit. Und in diesem latenten Sorge- oder auch Angstklima ist es natürlich schwierig, mit langen Herleitungsketten zu arbeiten, weil dann einfach so, dass das Übliche, das Gewohnte, die gewohnten alten Rezepte, von denen man immer dachte, das hat mir früher Halt gegeben, wieder in den Vordergrund rücken und auch gerne angesprochen werden von Politikern. Und da, denke ich, ist es eine Riesenherausforderung, Verbindungsstellen zu finden, wo tatsächlich Zielkonflikte, die als solche dargestellt werden, eigentlich gar keine sind. Und man dann auch die Menschen ansprechen kann, die außerhalb der eigenen Bubble, die einem schon recht gibt, dann vielleicht nochmal neu denken. Und das ist ein spannendes Feld, da gibt es auch Beispiele.
Auf das Stichwort Zielkonflikte werde ich nachher auch noch eingehen. Aber erstmal noch die Frage, weil ich merke schon, dass viele resignieren. Ne? 2019, da war der Rückenwind noch riesig für alle, die sich für das Thema Nachhaltigkeit eingesetzt haben. Das hat eine Weile getragen. Jetzt habe ich das Gefühl, viele resignieren sogar teilweise. Haben das Gefühl so, jetzt ist erstmal der Drops gelutscht. Du bist ja jetzt nun nicht schon ein paar Jahrzehnte dabei, was Nachhaltigkeit in der Wirtschaft angeht. Ist das so oder ist das normal, dass auch einfach mal Gegenwind da ist?
Nach dem, was wir so über einen längeren Zeitraum mal beobachten können, gibt es ja immer eine Pendelbewegung der Zeitgeiststimmung. Und das war auch schon zu Zeiten, als unsere Marke schon längst da war, mal sehr auf der Seite, die uns nicht so gefallen hat in den 90er Jahren. Da war also die Stimmung gegen diese Karikatur des Norweger Polygrüns mit den Birkenstock-Sandalen im Baumstreichler. Und es gab die Yuppies als Role Model, die halt super erfolgreich und auch ein bisschen egoistisch unterwegs waren. Vielleicht sogar manche Parallelen zu heute. Und das ging ein ganzes Jahrzehnt so. Das ging aber so lange auch so, weil damals die Gegenstimme und unter anderem auch die Signale, die aus der Natur direkt kamen, in Form von immer öfteren Anklopfen über Naturkatastrophen. Und wir hatten gerade ein internationales Vertriebsmeeting, wo der Kollege aus Spanien direkt aus der Nachbarschaft auch der Überflutungszone kam und sagt, also das gibt natürlich schon den Menschen mittlerweile anderes zu denken. Das heißt, meine Hoffnung ist auch, dass es nicht wieder 10 Jahre dauern muss, bis man halt merkt, diese einseitige Orientierung ist auch nicht die ganze Wahrheit. Vielleicht sollte das Pendel mal wieder in die andere Richtung zurück. Und zwar vielleicht auch nicht zu weit, um dann wieder auch wieder die Gegenbewegung zu machen, sondern dass es sich mal dauerhaft in eine Richtung bewegt, die konstruktiver ist und die neue Lösungswege ermöglicht, anstatt einfach das gegenseitige Anschreien mit gegensätzlichen Argumenten. Und manchmal ist es tatsächlich so, dass es erst schlechter werden muss, bevor es besser werden kann. Aber der Trost ist da, dass es so, wie es jetzt läuft, sowieso nicht bleiben kann. Weil selbst die Wirtschaft, obwohl das ja propagiert wird, mit dem, was jetzt von manchen Rollback-Protagonisten empfohlen wird, auch von Donald Trump übrigens, gar nicht zufrieden ist. Ja, ich meine, selbst die Amerikaner wollen eigentlich keinen neuen Handelskrieg, also die amerikanische Wirtschaft, ja, und neue Zölle und Eingrenzungen und all das, was auf der populistischen Schiene empfohlen wurde. Das heißt, ich denke, es wird nicht mehr allzu lange dauern, bis man auch wieder offener wird, über neue Wege sich wirklich auseinanderzusetzen. Nur wie man das anbahnt, da gibt es noch unterschiedliche Meinungen.
Also, wie gesagt, ne, wenn man die Fakten anschaut, kann einem gerade ein bisschen mulmig zumute sein, aber dir ist das Lachen auch noch nicht vergangen, haben wir ja gerade schon im Intro gemerkt. Das heißt, woher nimmst du nach wie vor deine Freude bei den doch harten Themen und deine Zuversicht?
Ja gut, also bei manchen Dingen, klar, da entscheidet sich jetzt so eine Präsidentschaftswahl. Da war ich natürlich erstmal 24 Stunden richtig schlecht gelaunt und musste meinem Sohn erklären, wie das Repräsentantenhaus funktioniert und habe mich da schon wieder geärgert, wie dieses Wahlsystem überhaupt ist. Das, na gut, obwohl das war in dem Fall ja egal, weil er so hoch gewonnen hat. Aber das ändert natürlich nichts daran, wie Reinhard auch schon sagte, es gibt ein paar Größen, die bewegen sich in dieselbe Richtung wie auch vorher, weil, naja, es ein paar Technologien und ein paar Umbrüche gibt, die diktiert die Physik. Da kann sich, da können sich noch so viele Leute hinstellen und sagen, ich finde das aber blöd. Ja, das ändert aber nichts daran, wie, keine Ahnung, Elektronen fließen. Und das heißt, man kann das natürlich immer so ein bisschen rauszögern. Klar, jetzt können sich ein paar Leute vor die Kamera stellen und sagen, ja, ja, wir wollen das alles nicht. Wir wollen alle zurück in die 80er Jahre und das so machen. Und das, damit kann man bestimmt auch mal eine Wahl gewinnen oder sowas. Aber irgendwann wird der Punkt kommen, an dem muss man die Karten auf den Tisch legen. Und ja, je weiter man sich aus dem Fenster gelehnt hat, bevor dieser Moment kommt, desto jäher ist die Situation dann wahrscheinlich im Zweifel. Und egal, wer am Ruder steht, irgendwann wird ein bisschen, ja, wird man wieder ein bisschen in die Richtung gehen müssen, weil es für alle offensichtlich sein wird, dass es so nicht funktioniert. Also, keine Ahnung, ob man sich jetzt die Autoindustrie anguckt oder Energiewende, das sind ja Dinge, das sind keine deutschen Inselgeschichten mehr, sondern das kann man sich angucken, dass das halt weltweit ein Phänomen ist. Und allein deswegen wird Donald Trump bestimmt versuchen, seinen ganzen Fossilkumpels noch mal ein bisschen was zuzuschieben. Aber in Texas verdienen auch eine ganze Menge Menschen aktuell sehr, sehr viel Geld mit Installation von Windkraft und Batteriespeichern und sowas. Die werden nicht froh sein, wenn sie ihren Job verlieren, weil, keine Ahnung, da jetzt irgendwelche uralten Kohlekraftwerke wieder ins Netz gehen, die zudem wahrscheinlich auch recht ineffizient werden.
Die Hoffnung also bleibt da und vor allem, man kann ja jetzt nicht einfach aufgeben, nur weil es ein bisschen schwieriger wird. Also wenn es einfach ist, dann ist es natürlich einfach im wahrsten Sinne des Wortes, aber es zählt natürlich erst recht dann dran zu arbeiten, wenn es den Berg hochgeht. Gerade muss man allerdings schon sagen, es ist hart, ne? Weil ich glaube 2024 war das erste Jahr, in dem wir durchgehend über 1,5 Grad lagen, 1,55 ja. Grad, genau gesagt laut dem EU-Klimawandeldienst Copernicus. Also das Ziel, was wir eigentlich mit aller Kraft halten wollen, steht schon vor der Kippe, sagen wir mal so. Und es steht vor allem jetzt gerade hart unter der Kippe, weil es irgendwie so scheint, als ob halt Nachhaltigkeit und Wirtschaft sich nur sehr, sehr schlecht ergänzen. So zumindest der Tenor da draußen, ne? Wir sehen tausende Arbeitsplätze, die gerade verloren gehen. Aus welchen Gründen auch immer, aber es wird der Nachhaltigkeit in die Schuhe geschoben. Gerechtfertigt? Hast du all die Jahre auf das falsche Pferd gesetzt, Reinhard?
Ja, ich denke schon. Nein, also ja. Selbstverständlich nicht. Aber was man dazu aufnehmen und lernen muss, ist, dass man diesen unglaublich schwammigen, ausgetretenen Begriff Nachhaltigkeit neu präzisieren und erklären muss. Und es gibt andere Facetten, die auch jetzt in den Fokus gestellt werden sollten, um die Menschen auch innerhalb ihrer Befürchtungen und fast Angstwelten wieder ansprechen zu können. Und wir haben auch gemerkt, zur Nachhaltigkeit gehören eigentlich zwei Extreme der Auslegung. Das eine ist dieser altruistische Teil, man rettet den Planeten für künftige Generationen und andere Menschen und für alle. Das ist sehr ehrenhaft. Aber das ist natürlich jetzt im Zeitgeist erstmal zurückgedrängt worden durch diese Befürchtungen, die einfach über einen hereinbrechen und einen zermürben. Was normalerweise unterschätzt wird, ist, wenn man Nachhaltigkeit tatsächlich so umsetzen möchte, dass sie dauerhaft ernst genommen werden kann und funktioniert, dann braucht es Komponenten, die auch in einer sehr selbstbezogenen Perspektive relevanter sind als je zuvor. Gerade in einer Zeit, in der die Leute sich fragen, ja, was habe ich denn davon? Ja, soll ich irgendwie ständig Leute Sachen für andere machen? Und was ist mein Vorteil, wenn jetzt ich sowieso unter Druck bin, mich jetzt nachhaltig zu verhalten? Und wir haben mal geguckt, was das eigentlich ist. Und das fängt an mit etwas, was jetzt noch gar nicht so eine als unmittelbarer Nutzen, Vorteil von allen gesehen werden, aber in Kombination mit anderen wird es dann hochrelevant, das ist nämlich Schonung. Weil die Schonung von Ressourcen bedeutet nicht nur, ne, wir retten den Planeten, sondern Schonung kann im individuellen Gebrauch von Produkten, reden wir mal zufälligerweise von Reinigungsprodukten, ich weiß auch nicht warum, schon mal bedeuten, dass nicht nur man das Gefühl hat, okay, das ist angenehmer, weil Oberflächen, das kann ja nicht nur irgendwie, sag mal, auf Möbeln, Kücheneinrichtungen sonst so sein, das sind auch Textilien, die dann angenehm sind oder auch die Haut, die nicht gereizt wird. Da spürt man das unmittelbar, aber es geht auch darum, dass diese eher teuren Dinge nicht gefährdet werden, indem man halt das nicht schont, sondern mit zu aggressiven Methoden dann Werte vernichtet, die dann noch teurer sind im Nachkauf, gerade in Zeiten auch der wirtschaftlichen Anspannung, ein hochrelevantes Teil. Aber da sagen die Leute, ja, Schonung, das ist ja leicht, wenn es einfach lau ist. Weil die Natur ist ja lau. Und zu sagen, na, das Ökologische, das ist so ein bisschen schwächlich, ja, weil da wird ja nur weggelassen und sonst kann die ja nichts. Und das ist halt der falsche Weg. Das ist der Weg, mit dem auch die Gegner oder diejenigen, die das ausspielen wollen gegen das Wirtschaftliche, das immer ins Negativ rücken, obwohl das heutzutage gar nicht mehr notwendig ist. Weil wenn man richtig aus der Natur die Konzepte abschaut, merkt man, dass die Natur eben mit Hochleistungskonzepten in der Wirksamkeit unterwegs ist, bei gleichzeitig effizientestem und geringstem Ressourceneinsatz, weil die Evolution schon ein paar Millionen, Milliarden Jahre Zeit hatte, das zu optimieren. Das heißt, in der Kombination mit einem, jetzt mal abstrakt gesagt, gutem Grundnutzen, bei uns jetzt Reinigungskraft, ja, Reinigungskraft und Schonung zusammen, ist durchaus anspruchsvoll, weil, naja, ich meine, wenn man nur Reinigungskraft will, dann kann man natürlich auch irgendeine billige Chemie nehmen, die dann alles wegätzt und dann ist das mit der Schonung halt nichts. Und Reinigungskraft und diese echte Schonung zusammen bei wirklich toller Reinigung, das ist halt so Qualität, ja, was man so kennt als normale Qualität.
Jetzt kann man
und das ja wiederum geht zurzeit komplett unter die Räder. Das heißt, dass man sagt, über nachhaltige Konzepte kann man insgesamt eine bessere persönliche Qualität im Konsum über die Produkte, die man bekommt, auch merken. Das ist messbar über Stiftung Warentest. Es gibt bei uns ein paar nette Beispiele über Tests, wo wir gar nicht so schlecht abgeschlossen haben, sogar hervorragend abgeschlossen haben im Gegensatz zu anderen großen Marken, weil die Qualität uns am Herzen liegt in einer Zeit, in der andere einfach sagen, das Kurzfristdenken, das gehört mit so zu dem Rollback. Und dann nehmen wir einfach überall die teuren Wirkstoffe raus, nehmen eine richtig saumäßige Qualität in Kauf, weil bis es einer merkt, haben wir genügend Geld verdient, weil Kurzfrist ist Trumpf. Und zu sagen, die Qualität derzeit zu halten, weil es einhergeht mit einer Nachhaltigkeit, sodass man bei Top-Qualitätsprodukten übrigens den Zusatznutzen auch des Altruismus hat, obwohl es nicht im Vordergrund steht. Das ist eine Art und Weise, wie man sagen kann, diese Produkte sind ihr Geld wert. Das hat auch was mit einer Art, ja, Geborgenheit fast zu tun, die diese Produkte dann regelmäßig ausstrahlen können, wenn sich rumspricht, hey, die haben immer die Qualität und die machen das auch trotzdem immer mit der Nachhaltigkeit.
Das heißt Entlastung.
Und das ist auch so ein Thema, das zieht ein auf die Entlastung.
Ist es nicht auch ein bisschen seltsam?
Genau. Entlastung dadurch, dass ich zwar hier ein bisschen mehr zahle, aber grundsätzlich eben an anderer Stelle keine Werte vernichte.
So, das heißt, der Trigger eigentlich ist, dass die viele Menschen in der heutigen Zeit aus diesem Dauerstress sich vor allem eins wünschen, eine Entlastung, die sie am Ende nicht allzu sehr bereuen müssen. Ich meine, es gibt die falsche Entlastung, ja, indem man einfach sagt, ich tue alles verteufeln. Das ist die negative Entlastung, indem man sagt, das ist ja alles Bullshit, ja, und das stimmt ja alles nicht und da muss ich nichts tun, da muss ich mich nicht ändern und das ist für mich erst eine Entlastung. Nur das ist dann eine, die man dann möglicherweise bereut, weil wenn man sich nicht bewegt, ist man dann irgendwann jenseits der Zeit. Und die Entlastung zu schaffen auf dem richtigen Weg, das ist die Herausforderung, Nachhaltigkeit den einzelnen Menschen wieder schmackhaft zu machen in angstvollen Zeiten.
Jetzt muss ich aber mal schnell den Ball zu Jan rüberspielen, weil er fast schon aus seinem Stuhl hüpfte.
Ach, aber genau. Ist das irgendwie seltsam? Also das höre ich von ganz vielen Leuten, dass die sagen, ja, wäre doch viel besser, wenn die Geräte nicht so schnell kaputt gehen würden und man die auch selber reparieren könnte und wenn generell wir wieder mehr Qualität hätten und es gibt irgendwelche Repair-Shops, wo Leute ihre alten Toaster hinbringen oder sowas. Und ich habe dieses Jackett zum Schneider gebracht und reparieren lassen. Deswegen habe ich es überhaupt angezogen heute, weil ich gedacht habe, wie schön, dass ich jetzt wieder ein Jackett habe. Nur mal so. Aber ist es nicht seltsam? Sagen immer alle, dass sie das viel mehr schätzen würden, dass sie es doof finden, dass die Sachen nicht mehr so langlebig sind, dass die noch einen Topf haben von vor 200 Jahren von ihrer Oma und der wird immer noch funktionieren. Und das beim Kaufverhalten aber dann leider genau das Gegenteil ist. Dann sieht man, dass Leute eigentlich ganz oft das kaufen, was einfach vom Preis her scheinbar das Bessere ist. Und dann ärgern sie sich 6 Monate später, dass das Ding halt nicht gehalten hat.
Du hast dem Thema auch ein komplettes Kapitel gewidmet bei dir im Buch. Nachhaltigkeit ist schlecht für die Wirtschaft.
Ja.
Also hast du bestimmt noch einiges hinzuzufügen.
Also das klingt natürlich jetzt, ich sage natürlich nicht, Nachhaltigkeit ist schlecht für die Wirtschaft. Das ist natürlich das Bullshit-Argument, was das Buch dann widerlegt. Nicht, dass es jetzt irgendwie falsch rüberkommt. Ist auch die Frage, genau, also wie definiert man Nachhaltigkeit? Gibt es halt 1000 Begriffe. Ich habe mich total verliebt in die Definition von Hannah Ritchie, die gesagt hat, um das so ein bisschen mal auf eine andere Ebene zu heben, es geht gar nicht nur darum, dass wir jetzt in einen Zustand kommen, in dem wir wieder im Einklang mit dem Planeten leben. Denn viele denken dann immer, das haben wir ja schon mal. Wir müssen eigentlich nur dahin zurück, wo wir vor 200 Jahren schon mal waren, weil da haben wir im Einklang mit dem Planeten gelebt, was auch nicht so ganz stimmt, aber nehmen wir jetzt mal so. Und sie sagt, eigentlich müssten wir einen Zustand erreichen, in dem wir im Einklang mit dem Planeten leben und aber auch den Menschen ein gutes Leben ermöglichen können. Denn vor 200 Jahren, Hand aufs Herz, war es natürlich ein bisschen anders. Also Säuglingssterblichkeit oder was weiß ich was, welche Metrik man sich auch mal anguckt, es war nicht so dolle. Und jetzt haben wir zum ersten Mal die Situation, wo wir beides erreichen können. Wir können in einen Zustand kommen, in dem wir in den planetaren Grenzen uns bewegen und gleichzeitig ein gutes Leben führen können, oder die allermeisten, sag ich mal. Und da sagen natürlich jetzt aktuell ganz viele Leute, das geht gar nicht, allein schon, weil das viel zu teuer ist irgendwie. Und das ist eigentlich so aktuell, finde ich, das stärkste Argument, was man dagegen hört, dass dann ganz große Zahlen erhoben werden, dass dann gesagt wird, keine Ahnung, die Energiewende kostet aber 1,2 Billionen Euro oder irgendwie sowas. Und das ist auch so ein deutsches Phänomen, finde ich, dass da nicht geguckt wird, was ist denn der Status quo? Also ist es denn so, dass unsere aktuelle Energieversorgung irgendwie für Umme kommt? Naja, natürlich nicht. Ne? Also aktuell importieren wir halt jedes Jahr fossile Brennstoffe im Wert von hunderten Milliarden Euro. Wenn ich das auf 10 Jahre hochrechne, bin ich auch bei Billionen Euro. Und unser Krankensystem kostet auch auf 10 Jahre gesehen ein paar Billionen Euro. Und wenn ich jetzt vorschlagen würde, lass uns das doch einfach abschaffen, dann sparen wir ganz viel Geld, dann würden wahrscheinlich die meisten in diesem Raum sagen, das ist eine ziemlich verrückte Idee. Klar haben wir dann Geld gespart, aber dafür leben wir natürlich auch in einem katastrophalen System danach. Und ich glaube, das müssen wir wieder so ein bisschen einfangen, dass Nachhaltigkeit nicht was ist, dass wir, keine Ahnung, dass wir den Planet retten wollen, so als wenn der Planet unser kleines Haustier ist, das müssen wir retten, weil Haustiere schutzbedürftige Wesen sind, sondern dass der Planet ja das ist, auf dem wir leben. Also Nachhaltigkeit ist im Prinzip die Idee, dass wir uns so verhalten, dass es eben bis in alle Ewigkeit so funktionieren könnte. Und ich glaube, dass die Idee so ein bisschen verloren gegangen ist und vielleicht müssen wir das wieder etwas kommunizieren.
Müssen wir besser kommunizieren, da kommen wir auch gleich drauf. Aber was ich schon herausgehört habe, es geht eben darum, eben nicht immer das Gefühl zu haben, es ist teuer, sondern es ist eine Investition. Und das Narrativ setzt sich noch nicht so oft fest, wirklich das Innere. Ja. Sagen wir immer, Nachhaltigkeit ist schlecht für die Wirtschaft und wir haben ja schon ein Gegenbeispiel gehabt, aber Werner und Merz ist natürlich nicht die Wirtschaft in Deutschland. Noch nicht quasi als Mittelständler. Also,
wir arbeiten da.
Genau. Und jetzt kann man natürlich sagen, okay, jetzt hat Reinhard Schneider schon wieder quasi über Reinigungsmittel gesprochen. Also geht deine These auch bei anderen Mittelständlern auf? Aus Deutschland? Hast du andere Beispiele, die das ähnlich angehen und damit auch erfolgreich sind?
Die gibt es durchaus. Also im Nahrungsmittelbereich zum Beispiel Froster. Ja? Die haben eine sehr harte Krise gehabt, als sie entschieden haben, wir lassen das mit den E-Nummern und den Zusatzstoffen und mit den ungesunden Geschmacksverstärkern und was da alles sonst so drin ist, schon Stabilisatoren, sondern gehen einfach auf ein puristisches Konzept, was einfach gut schmeckt. Und weniger ist mehr, aber dafür ist es natürlich, aber es ist einfach ein stimmiges Gesamtbild und what you see is what you get. Sehr geradlinig. Und mittlerweile sind die, glaube ich, sehr froh, weil die Einzigartigkeit eines solchen Angebots tatsächlich auch immer mehr überzeugt, zu sagen, okay, wenn das die ehrlichsten sind und die verantwortungsvollsten und es auch noch von dem Grundnutzen, nämlich gut schmecken, ja, auch noch passt. Also die Schonung meines Organismus bei gleichzeitig gutem Grundnutzen ist auch eine Entlastung für den Konsumenten.
Und nachhaltig.
Und nachhaltig. Und es tut nebenher sogar noch ein bisschen das kleine Haustier, den Haustierplanet retten, obwohl das jetzt nicht mehr so wichtig ist. Das ist doch eigentlich eine ganz knuffige Mischung. Es dauert aber, bis diese Erkenntnis einsickert. Aber das A und O ist, wie viel Geduld einzelne Unternehmer aufbringen können und wollen, diesen Weg zu gehen. Und das wiederum hängt ein bisschen davon ab, welche Rahmenbedingungen ihnen gewährt werden. Und das ist unterschiedlich zwischen kleineren Unternehmen und Großunternehmen.
Aber jetzt könnte man ja vermuten, dass gerade in so Krisenzeiten, wenn der Geldbeutel leerer ist, wir sehen, es werden tatsächlich auch massiv Arbeitsplätze abgebaut. Das heißt, es wird mehr Menschen geben, die sich nicht mehr so viel leisten können. Müsste es ja gerade Unternehmen dann wie Froster oder Werner und Merz schlechter gehen? Also läuft das in die Richtung oder schafft ihr es trotzdem, die Leute bei der Stange zu halten?
Interessanterweise ist ja nicht so, dass unser Umsatz jetzt korreliert wäre mit dem Relevanzindex, das wird tatsächlich gemessen für Nachhaltigkeit. Also es gibt so Statistiker, die schauen, wie relevant ist Ihnen das Thema Nachhaltigkeit im Vergleich zu anderen. Und da ist irgendwie Nachhaltigkeit auf unter 70% runtergerutscht in den letzten, zur letzten Messung von vor 3 Jahren so ungefähr. Und ich sag mal so, unsere Umsatzentwicklung hat sich komplett entkoppelt von der Relevanzempfindung des Thema Nachhaltigkeit. Nicht nur, weil bei diesem Thema Nachhaltigkeit immer noch das mit dem Altruismus vielleicht so sehr stark mitgeschwungen hat, sondern weil, die konkreteren Nutzenaspekte bis hin zu dem Thema Geborgenheit, Vertrauen, Entlastung im eigentlichen Sinn, was anderes ansprechen, was nicht mehr so geschwollen daherkommt, nicht mehr so oberlehrerhaft, sondern was etwas sehr, sehr, Persönliches ist in Zeiten der gestärkten Verunsicherung oder der großen Verunsicherung. Und von daher denke ich schon, dass es weiterhin vielleicht erst recht ein Role Model, ein Leuchtturm sein kann, auch für andere, sich aus der Austauschbarkeit, der Beliebigkeit der, wir müssen es irgendwie billig machen und dann tun wir irgendwie die Qualität rausnehmen und am Anfang merkt man es vielleicht nicht, wenn die Marke nur zu stark ist und man nutzt jeden opportunistischen Trick, um da irgendwie noch was rauszuschälen. Wenn man sich davon abgrenzt, dann kriegt man auch Zulauf und dann gewinnt man sogar Marktanteile. Bis das die Leute merken, dauert es eine Zeit, aber das ist ja gerade der Punkt, dass man für das Gute auch ein bisschen Standfestigkeit und Geduld auch braucht. Sonst wäre man ja selber einer von den Opportunisten.
Ein Punkt, bei dem man das auch merkt, wenn der Geldbeutel schmaler ist, ist so eins der Lieblingsthemen der Deutschen, eins deiner Lieblingsthemen, nämlich die Energiewende. Es wird immer damit argumentiert, dass in Deutschland die Energiepreise zu hoch sind, dass wir deswegen wieder weg müssen. Und da war eins seiner Kapitel tatsächlich geradezu prophetisch. Es heißt nämlich, Windräder sind hässlich. Also man muss dazu sagen, das Buch kam September raus.
Das Buch kam im
August schon. Raus. Ja, genau.
August, September? August, ja. Genau. Ja, genau. Ja, aber also das ist natürlich ein geflügeltes Wort. Ne? Das gab es jetzt nicht erst seit gewisse Kanzlerkandidaten das so in Talkshows besetzt haben. Und wir hatten auch noch gestritten, ob wir es so nennen sollen oder anders. Aber man liest halt wirklich häufig und ich find's erstaunlich, dass es noch drauf gesetzt wird und vor allen Dingen auch hauptsächlich bei Solar- und Windkraft, wo ich mal denke, wo waren diese ganzen Leute, als, keine Ahnung, Klärwerke gebaut wurden oder Autobahnbrücken oder ganz viele andere Dinge, die, Hand aufs Herz, sind jetzt nicht mega schön, ne? Aber wenn wir jetzt die Wahl haben zwischen wir reißen das Klärwerk ab, damit es schön ist, oder wir lassen es bestehen, werden sich wahrscheinlich die meisten dafür entscheiden, es weiter bestehen zu lassen. Nur bei Windkraft wird irgendwie dieses Ästhetik-Argument gebracht. Und gerade in Deutschland, ich meine, ganz viele Menschen identifizieren sich immer noch mit dem Wirtschaftswunder. was überhaupt nur so existieren konnte, weil in der Zeit irgendwo in Nordrhein-Westfalen riesige Ungetüme von Stahlwerken errichtet wurden und so Sachen, die immer noch in der Innenstadt von Wuppertal stehen. Wenn man da durchfährt, dann denkt man, boah, krass, wie sieht das hier aus? Aber das war halt mal nötig und jetzt müssen wir verglichen damit eigentlich echt ja wenig machen, weil ja in der Zeit, in der die Windkraft ein bisschen verloren hatte in Deutschland, sind natürlich die Anlagen größer geworden. Das ist auch einer der Vorteile dieser Entwicklung. Was bedeutet, wir werden in Zukunft von der reinen Anzahl her gar nicht mehr so viele brauchen. Und wenn man sich das auf so einer Deutschlandkarte anguckt, dann denkt man so, naja, also wo ist eigentlich das Problem?
Ich weiß, vor eben knapp einem Jahr, als wir hier waren in der ersten Runde, warst du ziemlich begeistert davon, was sich im Speichermarkt tut, im Energiespeichermarkt, der unglaublich relevant dafür ist, dass die Erneuerbaren nicht nur fluktuieren, sondern stabiler im Netz sind. Was hat sich getan in diesem Jahr? Bist du immer noch begeistert?
Ja, jetzt gerade super. Ich weiß nicht, Batterietsunami, ist das ein Begriff? Also das ist ja gerade so durch die Presse gegangen, dass die Batterie, wie soll ich sagen, also nicht die Zubauten, sondern das, was genehmigt wurde, liegt immer bei 160 Gigawatt. Also das ist, wir haben zum Vergleich 100 Gigawatt ungefähr Solarkraft installiert und jetzt haben wir wahrscheinlich das baut man halt ziemlich schnell, in 2-3 Jahren, wenn die alle gebaut werden, wenn wir bei 160, man geht davon aus, dass da Doppelungen drin sind. Aber sagen wir mal, es ist nur die Hälfte, es sind nur 80 Gigawatt. Das wäre ein Riesenschritt nach vorne, weil dann würden wir an diesen klassischen Sonnentagen, wo wir mittags ganz viel Solarstrom haben und nicht wissen, wohin damit, und abends, wenn alle die Spülmaschine anstellen, haben wir zu wenig, würden wir das natürlich wunderbar glätten. Wir würden dann denselben Weg gehen wie Kalifornien aktuell. Die haben ja um die Feierabendzeit haben die mehr Batteriestrom im Netz als Atomstrom mittlerweile, weil das halt so schnell wächst. Und das ist auch ein schönes Beispiel dafür, dass Nachhaltigkeit ja nicht zwingend was ist, was irgendwie schlechter wird, weil das ist halt nachhaltig. Also das ist ein Businessmodell. Das bauen die ja nicht dahin, weil Leute sich darum bitten oder weil Leute sagen, das brauchen wir aber, sondern weil man damit Geld verdient.
Das nur kurze Nachfrage, ja. Aber das heißt, dieser Trend setzt sich fort, auch wenn man irgendwie hört, so Batteriespeicherhersteller wie Northvolt sind pleite gegangen.
Also ja, Northvolt ist nochmal so eine ganz eigene tragische Geschichte. Ich vermute, dass die Batteriespeicher, die hier gebaut werden, nicht bei Northvolt hergestellt werden. Aber wenn die nicht gebaut werden, dann kommen die wahrscheinlich aus Asien. Mhm. Aber funktionieren werden die trotzdem, auch wenn mir natürlich europäische Modelle lieber gewesen wären.
Also es ist eine Standortfrage, aber quasi keine Marktfrage.
Ja.
Genau, sehr schön. Jetzt, wenn man hierher kommt, wir sind gerade hier im Studio in Mainz, direkt an eurem Produktionsstandort, dann sieht man hier auf dem sehr schönen Gebäude oben Windräder, sehr viele sogar, das heißt, es fällt direkt ins Auge. Ihr seid ja aber auch ein produzierender Betrieb, wahrscheinlich mit einem sehr hohen Energieumsatz. Ich nehme an, das deckt sich nicht nur durch die kleinen Windräder auf dem Dach. Also steckt hier irgendwo auch dann sozusagen noch ein kleines Kohlekraftwerk, oder wie ist eure Strategie, mit den schwankenden Erneuerbaren umzugehen?
Atom.
Ja, Atom. Ich dachte es mir, ja.
Nein. Deswegen leuchten diese Kisten, ja, die man sieht. Ne? Die leuchten
dieses Leuchten vom Frosch, das kommt nicht von irgendwo her.
Ja.
Nicht deswegen. Zu nah rangehen.
Meine Hand kribbelt auch so vom Uran.
Ja. Mit dem dritten Auge sieht man mehr.
Also, weil das ist genau der Punkt, weil produzierende Betriebe, die Tag und Nacht laufen müssen, sind ja das Argument für Nuklearenergie. Wie löst ihr das?
Es gibt da eine ganze Auswahl von Möglichkeiten und auch da zeigt es sich, dass zwischen Privatunternehmen ganz spannende Optionen sich derzeit öffnen, die zwar gesetzlich noch nicht unterstützt werden, die aber schon so weit auch vorgedacht wurden, dass es übrigens auch für uns jetzt sehr konkret wird, dass wir zum Beispiel von anderen privaten Windparkbetreibern über ein Power Purchase Agreement dann den direkten Ökostrom zukaufen über einen Lastgangausgleich, die Schwankungen, die Fluktuationen ausgleichen lassen durch eine Mittelsfirma, die das anbietet als Dienstleister. Und zwar zu einer Gebühr, die sogar absolut konkurrenzfähig ist, sogar günstiger ist, wenn man das unter den Privaten macht, als dass manche Stadtwerke anbieten über Graustrom, wo man nicht genau weiß, wo der jetzt so genau hergestellt wurde. Also da gibt's wirklich spannende Möglichkeiten. Aber natürlich ist es noch besser, gar nicht viel Energie zu verbrauchen. Wir haben jetzt das Glück, dass wir nicht energieintensiv herstellen, weil wir keine thermischen Prozesse haben. Vereinfacht ausgedrückt, wir tun eigentlich nur mischen und abfüllen und das braucht nicht so viel Strom. Aber es braucht halt auch welchen und den gewinnen wir. Nicht nur über unsere kleinen Windräder auf dem Dach, die 20% Überschuss machen gegenüber dem, was hier im Gebäude verbraucht wird, sondern das tun wir halt bisher über Grünstrom zukaufen. Wobei man weiß natürlich, Grünstrom, das ist so ein marktbasierter Ansatz. und kein ortsbasierter Ansatz, weil eigentlich müsste man sagen, selbst der Grünstrom, naja, ob so viel Grünstrom in Deutschland hergestellt wird, wie verkauft wird, nur über den Aufschlag, ist eine ganz andere Frage. Viel besser wäre es, wenn man es ausschließlich aus der Quelle nimmt, wo man genau weiß, aus welchem Feld, auf welcher Region dieser Grünstrom konkret produziert wird. Und wenn man mehr braucht, gibt es Zubau. Also eine direkte Verbindung, und die gibt es sogar günstiger als das, was jetzt über so ein Kalkulationsmodell über Stadtwerke angeboten wird. Also spannende Sachen.
Ein wichtiger Begriff sozusagen für Endkonsumentin, weil jetzt ein PPA, Power Purchase Agreement, das hat man sozusagen als Endkonsument nicht. Aber quasi ein Weg für die Industrie.
Es gibt auch ganze Quartiere, ja, die sich zusammenschließen und sagen, warum tun wir nicht eine Gemeinschaft bilden mit unseren Nachbar-Mittelständlern? Ja, gut, jetzt Schott ist jetzt nicht mehr so ein Mittelständler, ein bisschen, ein klein bisschen größer als wir, aber mit anderen Mittelständlern und sagen, wir tun uns zusammen und dann schauen wir mal, welchen Energiebedarf haben wir, mit welchem auch Erwartungslastgang. Und von welchem können wir das privat uns anbieten lassen, mit welcher Glättungsfunktion dazwischen? Und dann fördern wir direkt den Ausbau in Deutschland, anders als wenn wir einfach anonym Strom aus der Steckdose, jetzt mal vereinfacht gesprochen, uns als Grünen bezahlen lassen oder als Grünen bezahlen müssen. Und das sind interessante Möglichkeiten, die leider auch politisch jetzt noch nicht besonders gefördert werden, weil natürlich die Stadtwerke da eher das selber organisieren wollen, was manchmal gut ist, manchmal nicht so gut ist. Und im Mix gibt es natürlich noch ganz andere Möglichkeiten, die wir hier auch schon ausprobiert haben, zum Beispiel Geothermie. Ja? Also wir haben schon überlegt, ob wir ein Flusskraftwerk irgendwie in den Rhein hängen wollen. Dann haben wir gemerkt, eigentlich haben wir schon ein Flusskraftwerk, nur ungefähr von hier aus ungefähr 20 Meter unter uns, in 10 Meter Tiefe, weil da haben wir Geothermie unter dem Gebäude, schon seit dem Bau, nur mit dem Unterschied, Großteil des Energiebedarfs hier im Gebäude wird über Geothermie gedeckt. Nur mit dem Unterschied zu den privaten, dass wir hier in Flussnähe fließendes Grundwasser haben. Das heißt, je besser der Kälteabtransport ist im Medium, wo die Geothermie hineingreift, desto effizienter ist das. Das heißt, wenn man fließendes Grundwasser hat, besser geht's nicht. Das sind Mixlösungen, wo man sagen kann, man muss nicht auf eine Sache setzen und dann muss man alles mit Windrädern zupflastern, maximal, und so viele Windräder, ob man die jetzt schön findet oder nicht, kann man gar nicht aufstellen, sondern wenn man da die richtigen Mischungen der Ansätze wählt, muss man nicht jeden Ansatz so nervig auf die Spitze treiben. Und das ist auch so ein Konzept, mit dem man so gewisse Reizschwellen wieder unterschreiten kann, dass man sagt, es geht nicht darum, nur das eine oder nur das andere zu machen, sondern klug die Sachen zu kombinieren, sodass auch mit relativ unauffälligen Lösungen eine tolle Effizienz bei 100% grün rauskommt.
Das heißt, PPAs, ein Weg für die Industrie, der Mix der Ansätze macht es. Ich weiß, auch kurios, ne, während wir in Deutschland hören, dass die Wärmepumpe selbst für die Oma zu teuer ist, weiß ich, dass es in Dänemark wohl die jetzt weltgrößte Wärmepumpe geben wird für 25.000 Haushalte, kurioserweise hergestellt von einem deutschen Unternehmen, das, glaube ich, davor schon wieder die größte gebaut hatte in Norwegen. Also außerhalb purzeln die quasi Rekorde, was Wärmepumpen angeht, gebaut von deutschen Industrieunternehmen, die sehr groß sind. Das eine hat 3 Buchstaben, kennen wir alle. Wenn es die Lösung gibt und die Nachbarn sehr froh darüber sind, warum verfangen bei uns immer diese Narrative, dass das alles sehr schlecht sei, sehr teuer sei? Warum ist es so einfach, wie du sagst in deinem Buch, so viel Bullshit in die Welt zu bringen? Ich glaube, du hast in einem Buch eine ganz schöne Stelle, ich muss mal ganz schnell reinschauen, die ist ganz am Anfang, ist nicht von dir, da hast du dir ein Zitat geklaut, das ist aber so gut, von Silvio Berlusconi ausgerechnet. Ja. Das Widerlegen.
Ich habe mich auch ganz Silvio Berlusconi zitiert. Das ist einfach ein toller Mann.
Der Wegbereiter der Nachhaltigkeit, ja. Das Widerlegen von Schwachsinn erfordert eine Größenordnung mehr Energie als dessen Produktion.
Ja, das ist von Brandolini, von einem italienischen Informatiker. Der hat es gesagt, nachdem er viel mit Berlusconi reden muss, hat gemerkt, um Gottes Willen, ist ja eine Lebensaufgabe, das alles irgendwie in den Griff zu bekommen.
So war das. Ah, okay.
Stimmt. Und es gibt natürlich keine richtige Quelle, dass es wirklich immer so ist. Er hat das jetzt nicht irgendwie erforscht, aber man merkt das natürlich, wenn man mit Leuten redet, dass man sehr, sehr schnell sehr großen Unsinn sagen kann, der vor allem gut verfängt. Also man kann mit wenig Worten gute Geschichten erzählen, die sich in menschlichen Gehirnen schnell festsetzen, und dann ist es wirklich eine hardcore schwere Aufgabe, das wieder gerade zu rücken. Beim Wärmepumpen ist nochmal dazu natürlich so, dass die Medien da auch nochmal mitmachen, ne? Und eine Zeit lang es so klang, als wenn Wärmepumpen einen ähnlichen Risikofaktor hätten wie ein Atomreaktor. Und Leute dachten, um Gottes Willen, was baue ich mir da rein? Und es gibt noch einen interessanten Artikel von der Wirtschaftswoche, dass Wärmepumpen in Deutschland auch nicht ganz so günstig waren, dass da wohl manche Hersteller vielleicht sogar ein bisschen nochmal eine extra Marge draufgepackt haben, als wenn sie es jetzt irgendwo hin exportiert hätten. Und dann, wenn man den Punkt erreicht hat, dass es auf einmal, dass Menschen sich aufgrund ihrer politischen Ausrichtung für oder gegen eine Technologie entscheiden, da hat man eigentlich die Situation schon da, weil dann hat man komplett verloren. Dann sind Leute gegen Wärmepumpen aus falschen Gründen und dann sind Leute auch für Wärmepumpen aus den falschen Gründen, weil man dann keine Diskussion mehr hat. Aber das stimmt. Man braucht oft viel mehr Zeit, was zu widerlegen.
Das ist ja genau der Punkt, warum du das Buch geschrieben hast. Jedes Kapitel hat so einen QR-Code, in dem du die gängigsten Bullshit-Argumente, die man im Netz findet, widerlegen kann. Deswegen heißen die Kapitel bei dir zum Beispiel Nachhaltigkeit ist schlecht für die Wirtschaft, Windräder sind hässlich. Nicht, weil du die Meinung hast, sondern weil du eben sehr gekonnt darauf eingehst, wie man dagegen argumentieren kann. Wie geht man das an? Weil nur mit Recht haben hilft, geht das ja nicht.
Ja, das stimmt. Schade, ne? Am Ende wär schön. Also ich nehme mal gerne das Beispiel. Man glaubt das natürlich. Viele Leute merken, okay, ich habe das Thema jetzt verstanden und gehen dann in freudiger Erwartung zu ihren Nachbarn und sagen, hört mal, also folgendermaßen, das ist ganz einfach, so und so und so. Dann sagen die Nachbarn, das ist mir alles vollkommen egal, ich interessiert mich überhaupt nicht. Und dann sind viele Leute erstmal konsterniert, weil die denken, Moment mal, ich habe doch das beste Argument jetzt gerade gehabt, wieso ändern sich nicht alle Leute? Ja, aber wenn nur Argumente Menschen überzeugen würden, dann sähe die Welt ganz anders aus. Und wir hatten in Deutschland, glaube ich, 1904 Frauenwahlrecht und in Liechtenstein 1984. Und das liegt natürlich nicht daran, dass in Liechtenstein die Argumente schlechter gewesen wären für Frauenwahlrecht, sondern ja, weil da gewisse Strukturen waren, die dafür gesorgt haben. Und das müssen wir leider bei den anderen Punkten auch machen. Ich habe versucht, eine kleine Hilfestellung zu machen, habe ans Ende von den Kapiteln halt so eine kleine Kurzzusammenfassung gemacht und dann kann man mit dem QR-Code den halt einscannen und einfach irgendwo hinkopieren, wenn man möchte. Weil selbst wenn man das auf 8 Seiten zusammendampft, kennen wir alle, wir gehen dann irgendwie auf Facebook und dann schreibt irgendjemand was dahin, dann hat man keine Zeit, das alles nochmal irgendwie aufzuschreiben. Und ich hatte gehofft, dass wir vielleicht zumindest den Moment erreichen, dass diese Sachen nicht unwidersprochen irgendwo online stehen. Selbst wenn man keine Zeit hat, man kann zumindest mal ganz schnell Copy-Paste machen und sagen, so, jetzt können Sie sich erstmal ein bisschen streiten und eine schöne Quelle ist natürlich auch noch irgendwie dabei. Aber ja, wir müssen auch zusehen, dass wir für die Dinge, die wir möchten, gute Geschichten erzählen. Geschichten, in denen sich viele Leute wiederfinden, weil ich glaube, wir haben immer noch, obwohl das gerade ganz anders aussieht, in Deutschland einen sehr, sehr großen Konsens, was die meisten Menschen angeht, was so ihre grundlegenden Ziele angeht. Die meisten Menschen wollen ein Dach über dem Kopf und Sicherheit, was zu essen, wollen, dass es ihren Kindern gut geht und ab und zu, keine Ahnung, eine Flasche Wein trinken und ein bisschen ins Kino gehen oder sowas. Und das sind alles Dinge, die können wir wunderbar einhalten, ohne dass die Wirtschaft kaputt geht, ohne dass die Klimaziele einreißen. Ich glaube, wir müssen uns nur ein bisschen wieder zusammensetzen und das zusammen einmal besprechen.
Das sagt ja auch More in Common, eine NGO, die sich damit auseinandersetzt, wie man über Klima diskutiert, dass man es rausnimmt aus dem politischen Kontext und auf der Werteebene diskutiert. Und in der Regel kann man sich als Mensch auf der Werteebene mit sehr vielen anderen an den gleichen Tisch setzen. Ich wollte gerade die Brücke
zu dir spielen. Ich glaube, die Kunst ist es, und das kennt man ja auch im Marketing, wenn es gut gemacht ist, im jeweiligen Wertesystem des Gegenübers zu argumentieren und nicht aus dem eigenen Wertesystem heraus. Weil das ist das natürlich, was reflexartig immer erstmal gemacht wird. Meine Werte sind klar, die kenne ich, und in dem System ist das total logisch, dass ich das so und so herleiten kann. Aber man kann sich nicht immer vorstellen, dass andere Menschen durchaus andere Wertesysteme haben, wenn es jetzt nicht um diese universellen menschlichen Dinge geht, wie das, was die Maslow-Pyramide so beschreibt. Und das merkt man auch im politischen Diskurs. Also wir haben auch mal uns bemüht zu sagen, naja, wir gehen mal raus aus den Kreisen, wo man uns eher sowieso neigt, Recht zu geben, also was weiß ich, die Grünen oder so, und gehen auch mal zu den Parteien, wo man weiß, da ist das Verständnis jetzt nicht so spontan, und reden mal mit den Konservativen, ob wir die nicht überzeugen können von der Kreislaufwirtschaft.
Und dann ist es andersrum gelaufen. Das heißt, jetzt machst du wieder explorative Wirtschaft, oder?
Bitte?
Und dann ist es andersrum gelaufen. Das heißt, ihr setzt jetzt auf explorative Wirtschaft.
Ja, die haben uns umüberzeugt und wir stellen morgen alles um. Und dann haben wir gesagt, ja. Aber es war tatsächlich so, dass die natürlich schon darauf gewartet haben, dass man halt so die üblichen grünen Argumente, ja, wir müssen das für den Planeten und für die Kinder und es ist 5 nach 12 und um Gottes Willen und jetzt aber endlich mal und so. Und die sind dann oft überrascht, wenn man halt nicht so den Einstieg wählt, sondern sagt, okay, es gibt da Technologien, die machen es am Ende günstiger für alle, nachweislich, können wir belegen. Günstiger, nicht teurer, günstiger. Die schaffen mehr inländische Arbeitsplätze, die nicht abwanderungsbedroht sind. Und zwar deutlich mehr, können wir auch belegen. Und das Ganze schaffen wir in relativ kurzer Zeit, weil wir eigentlich das ganze Wissen schon im Inland haben und das mit Made in Germany und mit deutschem Know-how sogar zu einem Exportschlager machen können. Sagen, ja, aber was hat denn das dann mit Nachhaltigkeit zu tun? Ja. Die Frage habe ich nicht verstanden.
Ja. Ah, ja. Und dann
was hat denn das mit? Ja, weil Nachhaltigkeit ist doch immer das Gegenteil von den drei. Ja,
das ist das, was immer teuer ist, ne?
Ja, das ist immer teuer, ja. Es hemmt die Wirtschaft und es zerstört Arbeitsplätze. Und wenn man das umgekehrt herleiten kann und sagen kann, ja, zum Beispiel die Kreislaufwirtschaft bietet Möglichkeiten, bei denen Dinge hochskaliert werden, die, wenn es zum Marktstandard wird, günstiger sind als der jetzige Verbrauch von fossilen Rohstoffen. Jeder darf raten, um welches Thema es geht, um welchen Grundstoff, ich will ihn nicht nennen. Aber es kann günstiger werden, wenn die hochskaliert werden, der Umgang und das Material selber billiger auch im Regal, als es vorher jemals war. Und man kann das belegen, weil die Kosten dort sind nur die Prozesskosten der Aufbereitung und nicht die eines Rohstoffs über die Börse.
Da werden wir
und das Ganze wird mit besseren und mehr Arbeitsplätzen, die nicht abwanderungsbedroht in Deutschland hergestellt mit deutschem Know-how und wird sogar zum Exporter. Sagt, ja, wie funktioniert denn das? Erzählen Sie mehr. Und dann haben wir das erzählt. Sagt, ja, eigentlich ist das auch ein Teil eines möglichen Wirtschaftswahlprogramms, auch für Konservative. Weil jetzt nur zu sagen, naja, wir wollen das so wie früher, also wir wollen ja natürlich auch mal gucken, was sind denn die neuen Aspekte, die man auch so in Wirtschaftsprogrammen integrieren kann. Und wenn es gelingt, auch diesen Einstieg zu finden im Wertesystem des anderen, und zwar demonstrativ, dann hat man ganz andere Aufmerksamkeit und dann kann man andere Zusammenhänge auch verständlich machen.
Ist das vielleicht schon länger her?
Das ist jetzt 2,5 Monate her.
Also das heißt, mehr auf der Werteebene agieren, die eigene Bubble bewusst verlassen, auch schauen, dass man von anderen Menschen lernen kann. Ich glaube, ein paar Fragen habe ich noch, aber ich sehe gerade, wir sind schon wieder in der Einflugschneise zu unserem Q&A mit dem Publikum. Weil ich sehe, wir haben dieses Mal anscheinend 12.000 Menschen im Stream. Wahnsinn, herzlich willkommen.
Hallo.
Es werden mehr, das sind doch gute Nachrichten. Also schön, euch mit dabei zu haben, deswegen wollen wir uns natürlich Zeit für die Fragen nehmen. Und wir haben uns wie immer viel zu viel vorgenommen an Fragen. Also vielleicht gibt es irgendwann mal nochmal ein Froschmietsgras-Lutscher 3.0 oder sowas.
Ja, das ist eine
genau.
Gute Idee, ja.
Aber damit ich zumindest ein paar von mir noch loswerde, am Anfang sind wir eben eingestiegen mit dem Managen von Zielkonflikten. Und vielleicht sind das ja dann nur scheinbare Zielkonflikte. Ne? Geht es um Profit, geht es um Nachhaltigkeit?
Das ist genau der Punkt.
Das wäre ein Weg, das aufzulösen. Ja.
Also wenn man die Diskussion so beginnt, dass man sagt, ja, wie gehen wir denn mit diesem Zielkonflikt um? Das ist ungefähr so, wie man sagen würde, ja, wie gehen wir denn mit diesem Dilemma um? Und die Definition eines Dilemmas ist ja, dass es keinen wirklich gute Lösung gibt, sondern nur eine Wahl zwischen zwei Übeln. Und die Auflösung ist natürlich zu sagen, es ist eben kein Dilemma und es ist auch kein Zielkonflikt, sondern es ist eine Herausforderung, die nicht eine Lösung komplett auf der einen Seite oder komplett auf der anderen Seite erfordert, obwohl das oft das Narrativ ist, das die Leute bemühen, die einfach wollen, dass man sich nie einigt, sondern man kann gucken, welche Synergien aus klugen Verbindungen daraus entstehen, die beiden Wertesystemen dann gerecht werden können. Weil ansonsten kann man alles als Zielkonflikt darstellen. Ja, es gibt ein schönes Beispiel aus einem Bereich, den jeder so mehr oder weniger nachvollziehen kann, aus der Beziehungsebene. Ne? Also es gibt ja viele Bücher, die beschreiben, wie genetisch anders Männer nicht nur gebaut sind, sondern auch vielleicht ein bisschen anders denken, ja, egal wie sie dann, oder je nachdem auch, wie sie sozialisiert wurden im Vergleich zu Frauen. Und dann kann man dann irgendwie sagen, naja, also die sind ja irgendwie, ne, Frauen und Männer sind ja fast so ein bisschen unkompatibel, weil da stoßen ja verschiedene irgendwie Haltungen so aufeinander und es gibt dann immer Missverständnisse. Und überhaupt, wenn man sich da mal verbinden wollte, ja, auch einfach nur in einer dauerhaften Partnerschaft, da muss man ja die Hälfte seiner Freiheitsrechte einfach aufgeben. Um Gottes Willen, was für ein schrecklicher Deal. Never ever. Was man aber hinzugewinnt, ja, und sei es nur zum Beispiel etwas, was jeder Mensch wirklich, 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 wirklich will als sozialer, als soziales Wesen, nämlich positive Bindung und das direkte Erleben davon. Und ich will jetzt nicht wieder von mit Vertrauen anfangen, sondern mein Lieblingsthema. Wenn das nicht erwähnt wird, dann kann man irgendwie sagen, naja, es ist irgendwie ein Zielkonflikt, der irgendwie zwischen dem männlichen Denken und dem weiblichen Denken oder überhaupt zwischen zwei grundsätzlich unterschiedlichen Individuen gibt es immer Zielkonflikte. Das geht doch alles nicht. Man muss über die Synergien sprechen und was man daraus macht und die als insgesamt wertiger erscheinen lassen als das, was einen trennt. Und wenn man es schafft, das so zu übersetzen und auch erlebbar werden zu lassen, plastisch werden zu lassen, dann merkt man auch, welche Weiterentwicklungen, ja, welche Potenziale, die ganz neu sind, sich aus sowas ergeben können. Also nicht nur Nachwuchs, sondern...
Ich weiß, du wolltest vorhin noch was hinzufügen. Oder? Jetzt haben wir wahrscheinlich schon
was, den vor, Moment, vor einer, ja, halben Stunde. Ja, ja, das, genau, habe ich alles vergessen längst. Ja. Ja. Habe ich bestimmt anders formuliert schon gesagt.
Okay. Ja. Dann vielleicht allerletztes Thema. Schnelle Frage an dich. Es gibt ja immer noch die Hoffnung, Technik soll es lösen. Gerade wenn wir jetzt sehen, wir haben am Anfang oft in die USA geguckt, ne? Aber gerade werden auch die Rufe laut, so jemanden wie Musk bräuchten wir in Deutschland. Das ist so ein Erfindergeist. Und dann kommt dann quasi, kriegen wir nicht nur die Bürokratie in den Griff, sondern vor allem haben wir auch ganz viele tolle Technologien, die das alles dann, die das aus, ja, dem Sumpf ziehen, was jetzt schon irgendwie da ins Stecken geblieben ist.
Ja, das hat gerade so ein bisschen, wird gerade so ein bisschen populär, ne? Habe ich auch gesehen. Dazu zwei ganz kurze Dinge. Also einmal diese Dinge, die wir jetzt brauchen, die meisten haben wir alle längst. Ne? Wir brauchen jetzt nicht noch irgendwie eine Riege von superschlauen Erfinderinnen, die nochmal was erfinden. Also wir können erstmal damit loslegen, das einzubauen, was bereits erfunden ist, damit lösen wir 98% des Klimaproblems, also zumindest das energieseitige. Und das Zweite ist, ich weiß mal, ich verstehe gar nicht, warum da mal so ein Bohai drum gemacht wird. Also Elon Musk hat jetzt weder das E-Auto erfunden noch Raketen. Der hat das natürlich sehr gut vermarktet, aber der hat auch ziemlich einen Stumpfsinn erfunden. Also er hat irgendwelche Tunnel unter Los Angeles gebohrt und gesagt, das wird das neue Verkehrssystem. Und letztendlich hat er eine U-Bahn erfunden, aber eine ganz furchtbare. Und dann, ja, weiß ich nicht. Also das sind halt so Dinge, die haben schon Leute erfunden und dann wurde ihnen irgendwie ein toller Name gegeben, aber ich sehe nicht so ganz, wo dieser Glanz herkommt. Ich vermute mal, es liegt daran, dass er halt so eine schrille Persönlichkeit ist und jetzt alle Leute denken, wir haben da irgendwie drauf gewartet, aber ich sag mal, auf Energieseite, bei den Dingen, bei denen wir jetzt wirklich loslegen müssen, da kocht auch Elon Musk nur mit Wasser und wenn er diese Gigafactory da in Nevada demnächst endlich mal mit diesen Solarzellen vollbaut, dann wäre es noch ein bisschen glaubwürdiger, denn aktuell hat er es immer noch nicht gemacht und ja, also ich sehe aktuell nur Nachteile darin, wenn irgendjemand aus der deutschen Politik sagt, wir sollen irgendwas wie Elon Musk machen, denn mit Demokratie und Menschenrechten hat das alles recht wenig zu tun.
Wir haben noch zwei schnelle Fragen, bevor wir zu den Fragen im Q&A kommen. Also schnell die Fragen in den Chat tippen, dann nehme ich die hier mit auf. Weil in der Mittlerweile ist mir nicht wieder eingefallen, was vorhin der Punkt war, den ich zu dir spielen wollte, der vielleicht auch auf der Zunge lag. Wann hast du dich das letzte Mal außerhalb deiner Bubble bewegt und hast du vielleicht etwas hinzugelernt? Also weil es geht ja auch eben, wie gesagt, in die andere Richtung. Die anderen könnten durchaus auch recht haben.
Ja, ja, das ist mir auch aufgefallen. Ich bin tatsächlich von Twitter weggegangen im Rahmen dieses Exit-Dings von vorgestern und bin jetzt auf
wenn du von Twitter redest, ist das schon ein paar Jahre her, dass du da weggegangen bist.
Nee, ich habe das immer so gemacht. Ich sehe es überhaupt nicht ein, das anders zu nennen, nur weil Elon Musk das für eine gute Idee gehalten hat. Für mich wird das immer Twitter bleiben. Aber ich bin da jetzt nicht mehr. Ich bin jetzt auf Blue Sky gewechselt und habe sofort, und das war irre, weil ich sofort gemerkt habe, ich dachte die ganze Zeit, mir fehlt das Gemeinsame, dass Leute einen ein bisschen pushen, weil der Ton sehr rau geworden ist. Und das wirklich Tolle war, dass ich innerhalb von 2 Tagen 2 interessante Unterhaltungen mit Leuten hatte, die anderer Meinung waren und ich gemerkt habe, oh, da habe ich falsch gelegen. Mhm. Und das ist eigentlich, denkt man natürlich, okay, das ist eigentlich unangenehm, wenn man falsch liegt und dabei
gerade erwischt als Bestseller-Autor, wird.
Gerade als Bestseller-Autor kriegt man natürlich Nachgang. Ja, Jan Hegenberg, der hat sich geirrt vorgestern. Aber nee, wirklich, also im Ernst, eigentlich ist das sind die wertvollsten Unterhaltungen, die man haben kann, bei denen man falsch gelegen hat, weil dann hat man danach ein bisschen besser verstanden, wie die Welt funktioniert. Und das sind eigentlich die besten. Und dazu müssen wir natürlich in Gespräche reingehen, ohne den Anspruch zu haben, dass wir das gewinnen. Man muss eigentlich immer davon ausgehen, vielleicht liege ich auch mit irgendwas falsch. Und ich hab gelernt, dass dass der Ausbaupfad wahrscheinlich recht anders aussieht, weil es wird ein bisschen nerdy, weil der Wärmepumpenausbau ein bisschen anders läuft und weil die Zahlen vom Fraunhofer-Institut ganz anders aussehen als vor 5 Jahren geplant. Aber ich bin da die letzten 24 Monate rumgelaufen, habe gesagt, ja, so ist das. Und solange man nur Ja-Sager da hat, stellt man nicht fest, dass man kein Recht hat. Und das ist eigentlich sehr erfrischend.
Also wieder raustrauen aus der Bubble und schauen, wie man mit den anderen Menschen reden kann. Eine schnelle Frage, schnelle Antwort. Ein lauter Ruf, der auch immer damit einhergeht, es braucht mehr Unternehmer in der Wirtschaft. Gerade in Deutschland. Wäre das eine gute Idee?
Auch grundsätzlich ist das keine schlechte Idee, aber es geht auch nicht um Einzelindividuen, die dann jetzt irgendwie so eine Lichtgestalt darstellen sollen wie Elon Musk, sondern es geht darum, dass so ein gewisser Pragmatismus über die Machbarkeiten und auch über Notwendigkeiten kluge Kompromisse und über Synergieerzeugung auch vermeintliche Zielkonflikte überwinden zu müssen, weil mit so etwas muss man auch in der Wirtschaft umgehen. Ja, wir müssen uns auch mit Partnern einigen, ja, auch in unserer Distributionskette, die mit uns nicht immer einer Meinung sind, gerade zu dieser Jahreszeit, wenn man dann so mit dem Handel redet zum Beispiel. Also die Fähigkeit am Ende, kluge Kompromisse mit Synergiecharakter zu schaffen, mit einem gewissen Pragmatismus, um etwas in Bewegung zu setzen, aus dem man dann mehr machen kann und dran zu bleiben. Das ist vielleicht so eine Fähigkeit, die in der Wirtschaft überlebenswichtiger ist, als jetzt nur zu gucken, dass man irgendwie wiedergewählt wird. Also ich will jetzt nichts gegen Politiker sagen. Aber das wäre gar nicht so schlecht, weil dieses Dranbleiben, das ist das A und O der Weiterentwicklung zwischen gegenseitigen Interessen.
Okay, ich wollte noch nachfragen, aber ich merke, wir
sind schon schneller, so über der,
wir sind schon so über der Zeit.
Das kann ich noch mal 10 Minuten.
dass ich jetzt tatsächlich natürlich auf die Fragen aus dem Chat eingehe. Und wenn wir die ganz schnell schaffen, kann ich noch mal meine eigenen Fragen stellen. Aber steigen wir hier erstmal ein. Welche nehmen wir? Michael fragt, da ist ein Tippfehler drin. Aber auf jeden Fall Berufsschullehrer in Rente. Wie können engagierte Leute vielleicht in einem Verbund wieder mehr positive Botschaften zum Umweltschutz erzählen? Gibt es dazu Plattformen? Jan, du hast doch bestimmt, du bist doch der Netzmensch unter uns.
Ich bin eigentlich gar kein richtiger Netzmensch. Eigentlich bin ich viel zu sehr einsamer Kämpfer, um das zu beantworten. Aber es soll ja verschiedene Gruppierungen geben, die sich da gerade zusammenschließen. Und die sitzen ja auch im Raum. Da kann man bestimmt später mal die Personen verbinden, die eben genau das machen. Die sagen, okay, wir müssen gucken, dass wir irgendwo Instanzen setzen und die Netzwerke sind jetzt nicht neu, aber ich glaube, die Gruppierungen sind neu. Mhm. Dass man sich zusammenfindet, auch wenn man vielleicht im ganz kleinen Detail sich nicht einig ist, aber zumindest in der Grundbewegung sagt, wir brauchen jetzt mal was ein bisschen Bestand hat, wo man nicht alle 2 Jahre sich wieder rumdreht, sondern sagt, okay, das müssen wir jetzt mal durchziehen.
Ich glaube, eine schöne Art, sich einzubringen, ganz oft, wenn man hört, wir brauchen Unternehmer in der Politik, dann heißt es so, die dürfen sich vorbeimogeln und als Berater der Politik ins Ohr flüstern und sparen sich den erschwerlichen Weg durch demokratische Entscheidungsfindungsprozesse oder gewählt zu werden. Das heißt, regionale politische Arbeit.
Das ist was anderes als Politik.
Aber das heißt, regionale Einsatz in Gruppen hast du ja selber auch gemacht, dass du dich in Gremien einbringst oder ganz konkret vor Ort in der Regionalpolitik. Das ist wahrscheinlich sogar eine der besten Plattformen, oder? Die existiert ja.
Überall. Ja, ist es auch ein nicht ganz leichter Weg, weil da auch sehr unterschiedliche Sichtweisen aufeinander prallen. Aber das ist schon mal ein guter Anfang. Also ich sage mal, dieses öffentlich machen, was man aussagt und warum, ist halt aus meiner Sicht schon wichtig, weil das Verdeckte, das ist eher das mit dem Lobbyismus, was leider immer die Gefahr in sich birgt, dass Zusammenhänge als wissenschaftlich dargestellt werden, obwohl sie nicht wissenschaftlich so sind. weil man auch als Lobbyist so seinen eigenen Wissenschaftler, wenn man nur genügend Geld zur Verfügung hat, quasi mitschleifen kann und so tun kann, als ob das die Mehrheitsmeinung der Wissenschaft ist. Und dabei ist es gar nicht so. Und dann entsteht Desinformation eigentlich. Und deswegen sich dem öffentlichen Votum zu stellen, zu sagen, nein, das und das fordern wir. Und dann kann jeder, der irgendwie googeln kann oder so, oder jeder Fachmann kann schauen, ist es wirklich so oder ist es Manipulation? Das ist die Art, die ehrlicher ist und eigentlich eher angestrebt werden sollte.
Passend zu dem Thema und zu der Frage ist eine Frage von Sonja Schöntauf. Weil sie sagt so, na, wenn jetzt gerade so auf politischer, großer, globaler politischer Ebene oder auch bei den Wirtschaftsverbänden so Nachhaltigkeit und Wirtschaft im Widerspruch zu stehen scheinen, macht es dann nicht Sinn, ein bisschen mehr auf Basisbewegung zu setzen und wieder zu überlegen, wie wir eben Menschen erreichen, die schon aktiv sind oder Angst haben, aktiv zu werden. Also ist das irgendwie so die Stunde wieder von Grassroots-Bewegung?
Die Frage an mich?
Ja. Achso, du hast panisch geguckt, ich weiß, aber ich bleib dran.
Das ist gar nicht wahr. aber ich glaube, ich würde es nicht so einschränken. Ich glaube, dass ich würde den Leuten raten, in die Form der Organisation zu gehen, wo sie sich am meisten wohlfühlen, weil es gibt wahnsinnig viele. Und ich würde jetzt jemandem, der, keine Ahnung, sehr auf strukturiertes Arbeiten und einmal pro Woche abends sich mit Leuten zusammensetzen, vielleicht keine Grassroots-Bewegung empfehlen, weil ich weiß, es ist meistens ein bisschen chaotischer und spontaner. Und Leute, die sagen, okay, ich habe sehr viel Energie, ich will erstmal irgendwie losrennen, für die ist das, glaube ich, was sehr Gutes. Auf jeden Fall ist es immer besser, als erstmal gar nichts zu machen, weil im Zweifel kann man nicht viel verlieren und man kann mit sehr wenig Einsatz sehr viel gewinnen, nämlich sobald man den ersten Schritt gemacht hat und auch nur ein Quäntchen irgendwo geändert hat, spürt man automatisch so viel Selbstwirksamkeit, dass man eigentlich ja danach dann sicherlich den zweiten Schritt noch ein bisschen klüger trifft, aber go for it.
Den Ball spiele ich noch schnell zu dir für die gleiche Frage, weil so. Selbstwirksamkeit halt eben die Macht, die man durchaus als Prosumer hat oder eben, indem man sich regional einsetzt, definitiv ein Thema, was du auch also, immer wieder nennst, oder?
Den Kampf aufnehmen gegen die gefühlte Ohnmacht ist sehr wichtig für die Menschen, die die größte Einflusschance haben auf die Wirtschaft auch. Und das ist der einzelne Konsument. Der einzelne Konsument fühlt sich natürlich ohnmächtig als isoliertes Zahnrädchen in diesem riesigen Räderwerk. Aber wenn man sich bewusst wird, dass diese Präferenzströmungen, das, was Konsumenten eben dann eher machen oder weniger machen, in Summe der mächtigste Hebel ist, dem kein noch so großes Wirtschaftsunternehmen, noch nicht mal Politiker ausweichen können, weil man kann nicht auf Dauer an der Nachfrage vorbei Dinge anbieten. Das geht einfach grundsätzlich nicht. Die Frage ist, wie die Konsumenten sich koordinieren oder sich bewusst werden, dass jede Einkaufsentscheidung Konsequenzen hat, wenn die eigentlich nur Entlastung wollen und nicht darüber nachdenken wollen, ja, was für eine Politik unterstütze ich jetzt gerade? Und die Antwort ist eigentlich relativ simpel, dass man sagt, ja, dieses Thema Vertrauenswürdigkeit, ich weiß, ich komme um den Begriff nicht drum herum, ja, und Geborgenheit spielt eine Rolle. Wenn man als Konsument sich für Dinge entscheidet, wo man am Ende denkt, ja, vielleicht ein tolles Schnäppchen, aber wer weiß wie lange und naja, war so wieder so ein bisschen gewagt und naja, mal sehen, wann es kaputt ist und naja, okay. Das kann man natürlich auch mal machen, aber wenn man sich immer mehr in diese Richtung versteift, so Ex und Hop, dann sollte es schon so sein, dass man irgendwann das Gefühl hat, naja, so ganz toll und so ganz gutes Gewissen hat man dann doch nicht, weil man sich eigentlich Besseres leisten könnte. Und wenn das Bessere noch nicht mal so viel teurer ist, dann macht es vielleicht einfach Sinn. Und vor allem, wenn man sieht, dass der Nachbar das auch schon mal gemacht hat und richtig stolz ist auf seine Entscheidung, das merkt man dann schon und denkt, ja, guck mal, der ist voll zufrieden. Bin ich denn auch so zufrieden? Naja, wird man nachdenklich. Also von daher, dieses Bewusstwerden der eigenen Rolle des Konsumenten, das kann man nicht erzwingen, aber man kann das über Leuchttürme, die Zulauf kriegen, durchaus beeinflussen.
Ich habe hier zwei Fragen, die ich zusammenfasse und die passen gut zu dir. Und ich sehe, wir sind schon mittlerweile über der Zeit, aber wie immer dürfen wir überziehen. Genau, das Privileg, seit es Wetten, das nicht mehr gibt, ist das Privileg zu uns gewandert.
Ah, okay.
Genau. Was wollte ich sagen? Genau, zwei Fragen, die zu dir passen, weil es gerade war, ne, wenn ich beim Nachbar sehe, wie es da läuft. Und eine Frage ist zum Beispiel, wie kann ich mehr Menschen überzeugen? Das passt auch gut zu der Frage, so bald ist Weihnachten, ne? Und dann sitzt man mit Menschen am Tisch, wo man eigentlich all die Themen im besten Falle umschifft, wenn man ein friedliches Weihnachten haben will. Sei es Politik oder Nachhaltigkeit. Genau. Und genau in die Frage zielt, genau in die Richtung zielt eine Frage hier ab. Da kommt dann wahrscheinlich so ein QR-Code auch. Also maximale Eskalation wäre sozusagen ein dieser kurz QR-Code-Sätze rauszukopieren, auf den Tisch zu legen.
Also ich will es nicht empfehlen, weil ich nicht allen Leuten das Weihnachtsfest komplett ruinieren will. Ne? Aber ich meine, ich kenne die Situation. Manche Leute haben halt diesen super impertinenten Großonkel, der einfach nicht die Klappe hält und irgendwann nach einer halben Stunde hilft auch kein Rotwein mehr. Also dann kann ich empfehlen, durchaus das mal reinzublättern. Also wenn es vor allen Dingen so treffend ist und er wirklich eins von den Dingern sagt, ja, dann kann man ja zumindest mal sagen, hör mal, es gibt auch andere Aussagen. Es sind ja auch 10.000 Quellen noch im Verzeichnis. Vielleicht hilft das. Vielleicht hilft es auch nicht, aber also genau für solche Situationen habe ich es natürlich tatsächlich geschrieben, dass man vielleicht auch am Folgetag, vielleicht nochmal beim Frühstück sagt, hör mal, das, was du gestern gesagt hast, dass die Menschen, keine Ahnung, in der Nähe von Windkraftanlagen alle Tinnitus bekommen, das stimmt gar nicht oder was weiß ich was. Ja, das kann man machen. Und nochmal ganz kurz zu diesem, wie bekomme ich, also, dass Menschen sich nicht bewusst sind, dass sie in einer großen Menge eigentlich agieren. Da gibt es diesen schönen Sinnspruch von Facebook von vor 10 Jahren. Ich alleine kann sowieso nichts ändern, sagen jeden Tag 10 Millionen Menschen. Weil genauso ist es halt. Also in dem Moment, in dem Menschen merken, dass sie alle zusammen eigentlich in eine Richtung laufen, ja, da ist eigentlich, da kann kein Unternehmen mehr irgendwas gegen tun. Man sieht mal, wenn einmal pro Jahr rauskommt, wie viel Fleischkonsum es gab im letzten Jahr, dann sieht man mal, ja, das funktioniert natürlich. Auch wenn das vielleicht die einzelne Person irgendwie nur zu 300 Gramm beeinflusst, aber der große Trend ist halt da.
Du meinst, dass der Konsum runtergeht?
Ja. In Deutschland, im großen, was in der ganzen Welt als das große Bratwurstland bekannt ist.
Die Frage war trotzdem, angenommen, ich habe den QR-Code jetzt nicht zur Hand. Gibt's so eine? Ja, ich weiß. Und die Wahrscheinlichkeit, dass eins dieser Themen genau wortwörtlich so fällt, ist sehr hoch. Aber gibt es so eine Grundregel, quasi einfach, wie man menschlich klug reagiert?
Das kommt echt auf die Situation an. Wenn ich kann, also ich meine, ich reagiere auch nicht mal menschlich klug. Also an einem gewissen Punkt verliert mich dann auch die Geduld. Aber solange man die noch hat, immer sachlich bleiben und am besten auch mal gucken, warum sagt die andere Person das eigentlich? Also sagt sie das, weil die davon überzeugt ist? Dann kann man mit Sachargumenten kommen. Oder sagt die das, weil die zum Beispiel Angst vor irgendwas hat? Weil die Person, keine Ahnung, vor 40 Jahren mit einem alten Renault-Benziner durch Südfrankreich gefahren ist, da die Ehefrau kennengelernt hat und die hat dann in dem Auto 2 Kinder entbunden. Und deswegen ist die emotionale Bindung zu diesem Auto so stark, dass die Person wahnsinnige Angst hat, irgendwas zu verlieren, wenn man die Technologie wechselt. Ich weiß, das mag jetzt irgendwie ein albernes Beispiel sein, aber es gibt natürlich auch welche, die näher an der Lebensrealität sind von vielen Menschen. Und dann versuche ich echt, ja, ein bisschen empathisch zu sein und mir das anzuhören und zu gucken, ob man wieder auf die Sachebene wechselt. Denn wenn Leute Angst haben oder zornig sind, dann ist es sowieso schwer, da irgendwie Meinungsänderungen herbeizuführen.
Ich glaube, ein Thema, das man am besten Fall wirklich gar nicht anspricht bei Weihnachten, ist Trump. Aber hier kommt die Frage, es macht sich einfach so viel an diesem Menschen fest, obwohl er, muss man ganz ehrlich sagen, das Klimaziel haben wir auch vor ihm schon gerissen. Also er wird vielleicht so der letzten kleinen Sargnagel reinsetzen, aber ich sag mal, die COP war davor auch schon nicht sehr verbindlich. Also er ist nicht für alles übel schuld. Aber trotzdem ist es so das, wo es emotional dran hängt, ne? Und Thomas fragt hier, wird Trump die Nachhaltigkeit in der Welt vernichten?
Ob er sie vernichten wird?
Ja. Also selbst wenn er es wollte, wird es ihm nicht gelingen.
Glaube ich auch.
Es wird ihm nicht gelingen und deswegen, wenn er halbwegs klug ist, versucht das erst gar nicht. Weil ich glaube, ganz so dumm, wie man ihn manchmal einschätzen möchte, ist er vielleicht doch nicht. Und zumindest seine Berater dann auch nicht. Aber es ist natürlich schon so, dass er eigene Bubbles schafft, in denen extreme Entscheidungen erstmal kurzfristig für entsprechend mehr Profite in der alten Wirtschaft sorgen werden. Ob das dazu beiträgt, dass das Pendel nachher umso stärker wieder in die richtige Richtung und hoffentlich dann ein bisschen dauerhafter ausschlägt, das ist die große Frage. Also er wird sicher einzelne Schäden verursachen, aber den Nachhaltigkeitsgedanken an sich irgendwie zu ruinieren, die Macht hat er dann doch nicht, Gott sei Dank.
Und du dazu stimmen?
Ja, und selbst dann gibt es ja sogar Themen, auf die man sich wahrscheinlich einigen kann, wie Bürokratie verschlanken oder
Ja, ich tue mich immer schwer damit, bei irgendeinem Thema der Konsens zu finden, weil es auch so furchtbar vorgetragen ist. Ich halte das immer nur 5 Sekunden aus, mir das anzuhören. Aber aus deutscher Sicht hat es auch wirtschaftlich ein paar Chancen, weil aktuell sind wir in einem Dreikampf zwischen China, USA und Europa. Und ja, wenn irgendwelche Trump-Berater sagen, oh, lass mal erstmal weiter was mit Fossil machen, ja, dann haben wir vielleicht ein paar Jahre mehr Zeit, unsere Autoindustrie doch nochmal irgendwie umzubauen. Oder, keine Ahnung, ein paar Sachen aus der Schublade zu holen, die ansonsten wir verloren hätten. Aber ich weiß auch nicht, ob er den Inflation Reduction Act komplett beenden möchte, aber das würde für eine Menge potenzielle Konkurrenzunternehmen zu europäischen Unternehmen erstmal eine schlechte Nachricht sein. Und dann ja, kommt vielleicht wieder ein bisschen Geschäft nach Europa. Also verschwinden wird es auf keinen Fall.
Zum Schluss vielleicht. Das Entscheidende ist ja wirklich, aus der Bubble rauszukommen. Ne? Also wir freuen uns, dass immer Menschen mehr hier sind, aber wir müssen das natürlich auch nach außen tragen, dort, wo die Menschen nicht freiwillig hier einschalten. Oder bewusst einen großen Bogen drum machen sogar. Also wie schaffen wir es, mehr Leute für Klimaschutz zu begeistern, die nicht schon von alleine Lust drauf haben? Eine Frage hier.
Frage. Ja. Also diese Erfahrung bei einer Partei, die eigentlich nicht so unmittelbar unsere grünen Werte spontan teilt, die war schon für uns augenöffnend, weil man müsste es als persönliche Herausforderung sehen, von Anfang an in Gespräche ganz anders einzusteigen und überraschend einzusteigen, weil die Leute erwarten immer eine Bestätigung der Klischees, an die sie glauben, um sich dann sicher zu sein, wie man dann schon reagieren muss, weil das ist dann der Reflex und man hat es ja schon immer gewusst. Und wenn man die Menschen überraschen kann, indem man ganz anders sich einem Thema annähert, dann ist nicht nur so, dass Gegenüber sich verunsichert wird, sondern schauen, ja, wo will man denn raus? Ja, wo führt einen das denn hin? Und ist das wirklich so? Und wenn man sich dort Schritt für Schritt neuen Erkenntnissen annähern kann, auch ohne unbedingt gleich am Anfang recht haben zu wollen, sondern es auch lange ergebnisoffen aussieht und es vielleicht auch ergebnisoffen ist, dann entwickeln sich auch neue Spielräume, denke ich. Die klappen nicht jedes Mal, je nachdem, wie gegensätzlich oder verstrahlt oder offen und welche Tagesform. Aber man hat auf jeden Fall mehr Chancen. Und die Flexibilität, an der lohnt es sich vielleicht zu arbeiten.
Ja, ich glaube auch, darf ich dabei anschließen? Mhm. Ich glaube auch, diese Erzählung, wir müssen jetzt das Klima schützen, weil ansonsten wird irgendwas ganz schlimm, die ist ein bisschen angekratzt gerade. Ich weiß, das sagt nichts Gutes über unsere Spezies aus, aber aktuell ist die ein bisschen schwach. Und es gibt gerade eine ganze Menge andere Erzählungen, die man eigentlich nutzen kann. Deswegen, wenn jetzt jemand sagt, sollen wir E-Autos fahren, dann sage ich meistens nicht, ja, weil die sind besser fürs Klima. Ich argumentiere meistens damit, dass aktuell, ich glaube, 40% der deutschen Autoexporte in Länder gehen, in denen der E-Auto-Anteil einfach rasant nach oben schießt. Und dann sage ich, wenn wir das weitermachen wollen, dann wird es mit Verbrennern nicht mehr lange gehen. Und das ist jetzt, das ist dann auch, da geht es nicht darum, dass ich, also es ist ein sehr unmoralisches Argument, also in dem Sinne, dass ich keine Moral damit verbringe, sondern ich sage, ja, das ist eigentlich die wirtschaftlich klügere Entscheidung. Wenn wir das nicht so machen, ja, dann wird es problematisch. Genauso ist es bei ein paar anderen Dingen auch, ne, ich kann nur zustimmen. Also vielleicht nicht immer gleich sagen, ah, das stimmt alles nicht, auch wenn man davon stark ausgehen kann, sondern sich erstmal anhören und dann auch wirklich ein bisschen drauf eingehen und eventuell auch mit einem Argument kommen, was der nicht schon 1000 Mal gehört hat, denn es gibt halt wirklich eine ganze Menge dafür. Weil wir eben auch nicht ewig so weitermachen können. Wer wirtschaften möchte, der muss auch immer ein bisschen nachhaltig denken, denn ja, ein komplett nicht nachhaltig agierendes Unternehmen hat halt irgendwann keinen Business Case mehr.
Die wirtschaftlich klügere Entscheidung, das wäre ja eigentlich ein super Slogan für eins der nächsten Treffen.
Sehr schön, ich dachte, das nächste Buch.
Ja, wir haben Schweiß Pink ist schon von dem Autor besetzt, den wir auch hier hatten, das Buch.
Habe ich schon Christian gesehen.
Stöckert. Ja. Wir haben vielleicht noch Neongelb oder sowas.
Weil wir machen so einen Color-Swap, Christian und ich, und machen das nächste genau andersrum.
Dein Buch, wir hatten schon ein paar Themen herausgegriffen, jetzt im Gespräch, noch in vielen vorherigen Session. Was würde in dem nächsten Buch als Kapitel stehen? Ja, was ich so herausgehört habe, bisher ist schon auch das, so das wertebasierte Argumentieren, glaube ich, das war noch nicht.
Durchaus könnte es hypothetisch in die Richtung, keine Sorge, in die Richtung tatsächlich gehen, wie Dinge überraschend erklärt werden können, ausgehend von den üblichen Strängen, die man sonst in seiner in seinem Umfeld, in seiner Bubble auch schon geübt hat. Und eben auch dieses Thema der Abholung bei den persönlichen Nöten und Sorgen, Thema Entlastung. Weil das Moralisierende, das Moralische ist eigentlich oft Gegenteil der Entlastung. Und diesen Zugang zu schaffen in das Befreiende des richtigen Handelns, das ist die große Kunst, es richtig anzugehen.
Man ist eh schon gestresst und hat dann auch noch das Gefühl, man muss sich schlecht fühlen und daraus müssen wir rauskommen. Okay, verstehe. Das heißt aber auch, es gibt wirklich sehr viel zu lernen. Also ich glaube, in Bezug darauf, wie man das Thema Nachhaltigkeit kommuniziert, machen wir uns nichts vor, müssen wir noch eine Schippe drauflegen. Also ich glaube, das ist bestimmt eins der spannendsten Themen auch für kommende Sessions. Wie schaffen wir es, Menschen mehr abzuholen, stärkere Narrative zu schaffen und vor allem auch bei Stange zu halten, motiviert zu bleiben für die nächsten Monate und Jahre, für die klügere Entscheidung, liebe, wirtschaftlich klügere Entscheidung. Wir haben schon eine Viertelstunde überzogen. Das heißt, ich würde sagen, wir machen hier ein Schleifchen drum. Wer noch tiefer eintauchen will, es gibt natürlich auf diezuversichtlichen.de, gibt es nochmal beide Bücher, gibt es mehr Infos auch zu den beiden Autoren, gibt es die bisherigen 5 Sessions, die wir schon hatten und bestimmt bald auch schon die Infos, wie und wann es weitergeht mit die Zuversichtlichen. An der Stelle habt ihr noch ein letztes Statement, was ihr den Menschen auf den Weg mitgeben wollt, um wirklich positiv in die nächsten Monate zu schauen und diese Selbstwirksamkeit zu behalten, die wir angesprochen haben. Ein Satz.
Rainer fängt an.
Dranbleiben zahlt sich aus.
Dranbleiben zahlt sich aus.
Jetzt kriege ich natürlich nichts hin, was so kurz und prägnant ist.
Du hast den Vorteil, ne? Also die Chance hast du verspielt, ja.
Ja, ist aber, ich hätte mir sowieso nichts eingefallen. Aber ich würde tatsächlich auch nochmal sagen, es wird nicht so heiß gegessen, wie es gekocht wird. Einzelne Personen haben selten so große Entwicklungen komplett irgendwie niederreißen können. Wenn wir alle zusammen weitermachen, dann kann auch Donald Trump das nicht stoppen.
Und genau, wir werden auch immer mehr, wie wir gesehen haben. Das heißt, es führt wahrscheinlich dazu, dass wir vielleicht auch ein bisschen kompakter werden, mehr Menschen wirklich das Gefühl haben, jetzt muss ich selber auch mal die Dinge in die Hand nehmen und schauen, wo wir was bewirken können, sei es regional, sei es politisch, vor Ort, direkt vor der Haustüre, sei es mit den Nachbarn oder am besten jetzt an Weihnachten mit der Verwandtschaft. Da können wir definitiv üben, wie gute Kommunikation rund um das Thema Nachhaltigkeit funktioniert. Dafür wünsche ich sehr viel Freude, sehr viel Geschick und in der nächsten Session können wir uns dann darüber unterhalten, wie gut das geklappt hat. Genau. Vielen Dank. Sehr schön, dass ihr alle mit an Bord wart.